Das Klima hat sich verändert. Ohne eine konsequente, CO2-neutralere Energiezukunft sind die Folgen nicht mehr zu bewältigen. Verlieren wir alle das Wesentliche aus dem Blick? Wie kann die Energiewende technisch gelöst werden? Und was tut die Politik eigentlich gerade? Herzlich willkommen bei New Energy Talks mit mir, Sophia Rödiger. Los geht's!
Philipp Schröder, mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet heute im Podcast.
Wer hätte das vermutet?
Wer hätte das gedacht, dass du vorbeikommst?
Ausgerechnet ich bin in der Premiere.
Wenn wir vielleicht über 1,5 Grad reden. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch.
Wir wollen vor allem hier ja auch Klartext reden und so ein bisschen auch mal aufbrechen und erklären von allen Seiten, was das ganze Thema überhaupt ist und umfasst. Und wenn du es so prägst, diesen Begriff, nimm uns mal mit, was muss jetzt jemand von außen, der es liest und irgendwo dir bei LinkedIn folgt und New Energy liest, darunter verstehen? Was bezeichnest du damit?
Ich glaube, um New Energy zu verstehen, wie wir es beschreiben und auch bespielen, muss man erstmal schauen, was wir machen und auch was in der Branche eigentlich passiert ist. Wir haben in der ersten Phase der erneuerbaren Energien ging es ja darum, überhaupt Technologien zu haben, die erstmal zum Beispiel Strom aus Solar erzeugen. Das war damals sehr teuer, die Technologie war noch nicht so weit, wie die jetzt ist. Also vor 10, 15 Jahren stand die Frage im Raum, geht es überhaupt? Also kann man überhaupt Strom CO2-neutral produzieren? Und wenn ja, auch zu welchen Preisen? Und damals ging es vor allem darum, Solaranlagen so zu fördern, dass es überhaupt einen Technologiehochlauf gab. Das heißt, man hat damals sehr viel Geld in die Hand genommen, auch die deutschen Steuerzahler und Abgabenzahler, um das zu ermöglichen. Heute geht es eigentlich um was anderes und bei New Energy auch, nämlich es ist klar, dass Wind und Solar ohne Förderung mittlerweile sehr günstig sind. Aber wir haben ein neues Problem und das ist der Erfolg von erneuerbaren Energien. Das heißt, der Erfolg der erneuerbaren Energien auf der Erzeugungsseite führt zu Problemen. Und New Energy möchte diese Probleme lösen. Das heißt, wir merken, dass auf der einen Seite immer mehr zum Beispiel Elektroautos kommen, immer mehr Wärmepumpen kommen. Das soll auch so sein. Wir machen damit. Auf der anderen Seite immer mehr Wind und immer mehr Solarstrom kommt. Das Problem ist aber, dass dadurch das Netz momentan in Unordnung gekommen ist. Das heißt, das liest man immer wieder, dass zum Beispiel Wärmepumpen nicht mehr angeschlossen werden dürfen.
Oder Solarmodule jetzt auch zuletzt, ne?
Genau, dass Solaranlagen nicht mehr angeschlossen werden dürfen. Und woran liegt das? Wir haben uns sehr darauf konzentriert, also die Branche, den Hochlauf der Erzeugung in den Fokus zu nehmen. Und jetzt geht es darum zu sagen, wie können wir eigentlich diese ganzen Systeme, Wärmepumpen, Batterien, den Stromverbrauch dem Rhythmus von Sonne und Wind folgen lassen. Und dafür gibt es noch keine Lösung. Und das ist New Energy. Das heißt, es geht darum, unter dem Begriff New Energy zu lösen, dass wir am Ende dem Rhythmus von Sonne und Wind folgen, um zum Beispiel dann eine Solaranlage, ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe zu betreiben, wenn die Sonne scheint und damit auch günstiger Strom da ist. Und dafür benutzen wir Software. Und dagegen steht, was wir Old Solar nennen. Und Old Solar ist eben kritisch zu betrachten. Warum? Weil es sehr, sehr viele Förderungen gibt. Es ist ziemlich teuer für die Gesellschaft. Wir haben unglaubliche Kosten und auch Dysfunktionalitäten im Netz. Und deswegen sagen wir auf der einen Seite, Old Solar muss enden, um aufzubrechen in dem Bereich New Energy und auch erwachsen zu werden. Das heißt, dass wir eben sagen, wir sind so weit oder wir sind beinahe so weit, dass wir auch ohne Subventionen auskommen. Und ich glaube, das ist ein echt großer Beitrag, den wir auch leisten müssen. Denn wenn wir das nicht schaffen, dieses System von Subventionen zu entkoppeln, dann wird aus meiner Sicht die Skalierung und auch die 100% Erneuerbare nie wahr werden.
Ja, und das bestätigt dann eher wieder, was viele Kritiker ja auch entgegenwerfen. Trotzdem, glaube ich, müssen wir noch mal tiefer rein, wenn du jetzt gerade auch Old Solar nennst. Du hast beschrieben, es begann mit erstmal reinen Generatoren wie PV-Modulen auf dem Dach. Ist das sozusagen erstmal das isolierte Old Solar? Also einfach einzelne Geräte verbauen und dann irgendwo ans Netz anschließen und die speisen halt irgendwo ein oder man verbraucht halt selber ein bisschen Energie. Vielleicht machst du als Gegenpol nochmal so dieses Old nochmal ganz, ganz crispy.
Old Solar heißt eigentlich, dass man als Branche sich nicht drum kümmern muss, was mit dem Strom passiert. Das heißt also, dass man zum Beispiel zur Zeit einfach eine Solaranlage installiert und die kann einfach immer Strom einspeisen, wann immer sie möchte. Unabhängig davon, ob der Strom überhaupt gebraucht wird. Und das war früher richtig, ist heute aber falsch, weil es dazu führt, dass die Netze überlasten und man auch diesen Strom teilweise abschaltet und wegschmeißt und trotzdem die Allgemeinheit dafür Vergütungen zahlt. Und das nennen wir Old Solar. Das heißt, man übernimmt nicht ganzheitlich Verantwortung dafür, was mit diesem Strom eigentlich passiert, sondern man sagt eigentlich, ich nehme die Subventionshängematte und in der konnten wir uns zurecht, und ich sage auch wir, ausruhen, weil es einen Grund dafür gab früher. Heute müssen wir aus dieser Hängematte raus und müssen unbedingt uns darum kümmern zu sagen, na ja, was passiert denn konkret mit dem Strom, wenn er eingespeist wird? Gibt es da einen Käufer oder eine Käuferin? Ist das netzdienlich? Also macht das Sinn für die Netze oder nicht? Und das ist dann wieder New Energy. Und ja, da gibt es auch Leute, die uns dafür, auch mich dafür kritisieren, dass wir das so klar ansprechen. Aber ich persönlich glaube, dass tatsächlich diese Umstellung entscheiden wird darüber, ob wir in einer Niedrigkost erneuerbaren Welt leben werden oder in einer ziemlich polarisierten Energiediskussion stecken bleiben. Und man sieht das ja, dass man dort schon ist. Ne? Das heißt, die Kritiker sagen, naja, ihr könnt ja gar keine Wärmepumpen mehr zubauen, weil die Netze das nicht hergeben. Ihr könnt Solar nicht mehr zubauen, weil die Netze das nicht hergeben. Die Windenergie kann nicht weggebracht werden, weil die Netze es nicht hergeben. Es ist ja irgendwie obvious, also offensichtlich, dass es da ein Problem gibt.
Das hast du gerade schon gesagt. Viele kritisieren dich aber auch dafür, dass du es so klar aussprichst. Warum kritisieren die sich? Wovor haben die Angst? Oder was sprichst du da an, was für sie unbequem ist?
Ich glaube, es sind einmal zwei Dinge. Einmal ist der Solarmarkt unter Druck. Das heißt, viele Unternehmen dort sind auch, glaube ich, einfach ein bisschen angespannt, weil das Geschäft nicht so gut läuft wie in der Energiekrise. Das heißt, da ist man, glaube ich, auch mal, ne, wenn, ist klar, wenn es allen super geht, dann sind, glaube ich, kann man Kritik auch besser verkraften. Und der zweite Punkt ist, dass man sich auch dran gewöhnt hat. Das heißt, dass es wirklich Verbände gibt. Es gibt ganz viele Spieler, die sagen, na ja, seien wir doch mal ehrlich, das ist doch eigentlich toll, dass wir 20-jährige Vergütungen bekommen, dass wir uns nicht darum kümmern müssen, die wirklich entscheidenden Probleme mitzulösen. Und ich glaube, psychologisch ist es das erste Mal, dass die Branche selbst kritisiert wird. Die Solarbranche hat bis jetzt den riesen moralischen Vorteil gehabt. Man konnte die Politik vor sich hertreiben. Man hat ja auch das Recht auf seiner Seite, das moralische Recht. Wir wollen Klimawandel bekämpfen. Aber jetzt kommt das erste Mal Kritik auf, auch aus der eigenen Branche, von uns auch. Ich meine, wir machen das ja, die Leute hinter 1,5 Grad sind Teil der Branche gewesen. Ich bin auch Old Solar, ja. Also, aber ich stelle mich jetzt halt auch hin, oder wir stellen uns hin und sagen, das müssen wir halt verändern. Und ich glaube, was Neues für die Branche ist, die hat nie selber Kritik bekommen, sondern die konnte immer sich hinstellen und sagen, wir brauchen mehr Geld, wir wollen mehr davon, wir wollen mehr davon, und die Politik ist schuld. Und ich glaube, auch gesellschaftlich wird das nicht mehr akzeptiert. Die Branche muss jetzt erwachsen werden und die Branche muss Verantwortung übernehmen dafür, dass saubere Energie echt günstiger und bezahlbar wird für alle. Ja. Und das müssen wir machen. Und das hören nicht alle gerne, weil es natürlich, ich habe es angesprochen, die EEG-Hängematte, die ist bequem. Ja? Und wenn ich quasi den Gesetzgeber habe, der und die Gesellschaft, die alle finanziellen Risiken übernehmen, und ich kann einfach auch Systemundienliches machen. Also ich kann unsinnige Dinge tun, damit Geld verdienen, und bezahlen tut es die Gesellschaften. Das ist nicht fair, das ist nicht gut, und das kritisieren wir, und die Branche reagiert darauf unterschiedlich. Es gibt ja viele, die das sehen wie wir, aber es gibt natürlich auch die eine oder den anderen, die sich hinstellen und sagen, seid doch bitte leise, weil wir möchten, dass die Vergütungen bleiben. Ne? Ja,
wie du sagst, die Hängematte ist bequem, da will man erstmal nicht raus. Du sprichst auch oft da von dem Thema Überfördern eigentlich von dem Alten. Ne? Das geht ja auch damit einher, aber jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal da an der Stelle ansetzen. Du hast vorhin einen spannenden Satz gesagt, nämlich das Netzdienliche und nicht einfach nur sozusagen egoistisch reinspeisen und Netze vollrotzen, ohne das zu kontrollieren und zu steuern. Ich glaube, da müssen wir nochmal vielleicht einen Bogen auch machen für die sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, dass man Netze überlasten kann. Wie funktioniert das und warum ist das wichtig, dass wir da flexibilisieren und nicht einfach nur reinpumpen? Warum ist ein Netz überlastet?
Ja, genau. Also ich glaube, warum ist ein Netz überlastet? Das hat damit zu tun, dass wir eben genau also ich gebe mal ein Beispiel, ein normales Einfamilienhaus hat 4.500 Kilowattstunden Verbrauch. Man muss jetzt gar nicht wissen, was diese Zahl bedeutet, aber 4.500. Wenn ich eine Wärmepumpe dazu bringe, wird sich das knapp verdoppeln. Wenn ich ein Elektroauto dazu bringe, wird es nochmal sich erhöhen, ne? Also auch eine Verdopplung. Das heißt, wir sind ungefähr bei einer Verdreifachung der Strommenge, wenn wir ein Haus elektrifizieren. Und um CO2-neutral leben zu können, wollen wir Wärme elektrifizieren und Mobilität elektrifizieren. Wenn ich jetzt aber diese Strommengen immer abends gleichzeitig alle in ein paar Stunden abrufen möchte, dann gibt es einen Stau im Netz. Also es kommt halt nicht genügend durch. Ne? Ist auch klar, weil das ist, müsst ihr euch vorstellen, ist ja am Ende wie so eine Art Das Stromnetz ist limitiert wie auch ein Wasserschlauch, ne? Also wenn du jetzt sagen möchtest, du möchtest 1000 Liter Wasser transportieren und du möchtest aber diese 1000 Liter Wasser durch deinen kleinen Gartenschlauch innerhalb von einer Stunde transportieren, dann passen die 1000 Liter da nicht durch in der Stunde. Wenn du das aber über 24 Stunden machst, ist das überhaupt gar kein Problem. Das heißt, was wir machen ist, wir glätten die Kurve, das kennen alle noch von Corona, ja, also wir haben ungelenkte Spitzen, weil einfach alle Systeme machen, was sie wollen, die laufen alle gleichzeitig an, wenn es kalt und dunkel wird, und diese Verbrauchsverhalten passen wir über Software an, ne? Und warum kann das Netz anders damit auch nicht umgehen? Weil eben genau diese Mengen gar nicht transportiert werden können, ne? Und deswegen meine ich das auch ganz ernst, dass Old Solar zur Gefahr geworden ist für die Bekämpfung des Klimawandels. Also wenn wir so weitermachen, wird der Zubau von unkontrollierten, dummen oder nicht vernetzten, nicht intelligenten Systemen dazu führen, dass wir gar nicht mehr zubauen können. Sowohl Solaranlagen, aber auch Wärmepumpen und Elektroautos nicht, ne? Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen logisch, wenn es immer, wenn die Sonne scheint und immer, wenn der Wind weht, sehr günstigen Strom gibt, macht es doch Sinn, die Verbrauchenden dahin zu schalten. Und momentan ist das nicht incentiviert. Also es gibt gar keinen Anreiz dafür. Die Systeme sind softwareseitig nicht so weit. Und auch die preislichen Anreize gibt es nicht. Das heißt, kann auch Verbraucherinnen und Verbrauchern egal sein. Und das ist nicht gut. Und dieses Problem muss dringend gelöst werden. Und ich persönlich glaube, das geht nur über die Flexibilisierung, weil diese Netze auszubauen wird Jahrzehnte dauern und sehr teuer werden. Das heißt, wir müssen eigentlich mit dem bestehenden Infrastruktur das meiste möglich machen. Und das fängt ja jetzt auch schon an, ne? Also es gibt flexibilisierte Netzentgelte. Es gibt die Möglichkeit, auch an der Strombörse direkt solche Systeme zu handeln. Das heißt, die Technologie ist da und jetzt müssen wir es in die Masse bringen.
Und jetzt sagst du ja auch, 1,5 Grad hat mit Software, du hast von Software jetzt einen sozusagen ergänzenden Pol zur Hardware auch gesetzt, eine Lösung, einen Lösungsansatz. Und die große Vision von dir ist ja auch Living on Wind and Sunlight Forever for Free. Ja, ist das ist ein Riesenversprechen. Übernimmst du dich damit nicht? Also was bieten wir dem Markt an, was überzeugend mit einer neuen Lösung kommt, dass man wirklich dir und New Energy glauben sollte?
Ich glaube, das ist genau spot on, auch der Kritikpunkt, denn es ist genau so, nur dann, wenn wir es schaffen, den Löwenanteil des Verbrauchs über den Zeitraum von Wind und Sonne abzudecken, nur dann ist das Versprechen wahr, ne? Also die Primärenergie von Wind und Sonne ist natürlich kostenfrei, aber wenn wir nur 2000 Stunden im Jahr Sonne haben und 2000 Stunden im Jahr Wind haben, dann bleiben von 8760 Stunden halt viele Stunden übrig. Das heißt, es ist genau wie du sagst, das Versprechen, was wir geben, kann nur funktionieren, wenn wir über Software den Verbrauch und auch Batterien, aber auch Elektroautos so verlagern, dass wir immer in den Zeitraum der Wind- und Solarproduktion kommen. Sonst hast du recht, wenn wir das nicht schaffen, ist dieses Versprechen nicht einhaltbar. Und ja, das ist eine große Aufgabe.
Bei vielen Menschen merkt man dann auch wieder so im Feedback die Frage, okay, irgendwie, ich verstehe das und klingt auch total logisch, was er da erzählt. Aber wenn jetzt alle diese Flexibilität mit unterstützen und auch netzdienlich wirken, dann kann das doch nicht mehr, dann geht doch diese Logik nicht mehr, dass dann die Kunden von 1,5 Grad den besten Preis haben. Also wie wird das nicht dann sich irgendwann normen? Kann das funktionieren?
Also das Interessante ist ja, dass, also erstmal, wie wir das machen, ist ja auf verschiedene Ebenen neu. Wir generieren ja einen individuellen Strompreis für jeden Haushalt. Das heißt, das, was bei uns schon normal ist, ist einzigartig bislang, aber es wird die neue Normalität. Der Strompreis einer Kundin, eines Kunden reflektiert den Wert der Flexibilität, den dieser Kunde hat. Hat dieser Kunde oder diese Kundin mehr Flexibilität, wird er auch mehr Wert haben. Das heißt, habe ich eine große Batterie, habe ich ein Elektroauto, habe ich auch die Technik und die Software, die das verfügbar macht, dann kann ich erstmal mehr Flexibilität am Markt anbieten und Flexibilität wird einen Wert haben. Dieser Wert wird ja auch hoffentlich etwas sinken, weil das heißt, dass wir die Kurve flatten. Am Ende ist es aber unmöglich, sie ganz flach zu machen, aus dem einfachen Grund, dass wir halt nur 2000 Stunden im Jahr Sonne und 2000 Stunden im Jahr Wind haben. Das heißt, wir werden Unmengen an Produktionskapazitäten in diesen Peakzeiten haben. Und da müssen wir extrem viel tun, um das überhaupt integrierbar zu machen. Insofern würde ich sagen, das ist ja kein Arbitrage-Modell, was quasi, wenn dann 100.000 Leute mitmachen, weg ist, sondern wieder, ganz wichtig, deswegen auch New Energy, es ist die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt 80-100% Erneuerbare nehmen können, weil wir ja in diesen 2000 Stunden quasi das produzieren, was wir in 8000 Stunden brauchen. Das heißt, es muss ja eine Überproduktion geben. Insofern, nein, es ist ganz klar, dass diese dezentralen Assets Wert haben und auch nicht jeder Kunde wird den gleichen Wert haben. Also wenn ich eine Mietwohnung habe, habe ich einen niedrigeren Wert, weil ich eben kein Elektroauto bei mir lade und weil ich vielleicht auch keine Wärmepumpe habe und keine Batterie habe. Ne? Deswegen wird es einmal eine unterschiedliche Behandlung geben, je nachdem, welche Systeme ich habe. Und natürlich muss man auch nochmal sehen, die Flexibilität hat an verschiedenen Märkten verschiedene Werte. Ist jetzt schon ziemlich komplex, aber einmal gibt es einen Wert auf der Strombörse, den sehen wir am Preis. Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass unsere Systeme das Netz stabilisieren. Es gibt so eine 50 Hertz Frequenz, die muss gehalten werden. Auch dort können wir mithelfen. Und insofern glauben wir, dass in den nächsten 10 Jahren Kunden, die diese Systeme haben, also die Flexibilität haben, die werden im Zweifel tatsächlich in die Lage versetzt, dass sie Einkommen generieren, um der Gesellschaft zu helfen mit der Flexibilität und 100% Erneuerbare möglich machen und gleichzeitig dadurch auch Geld verdienen können, weil sie ja eine Systemleistung erbringen. Ne?
Und ich finde es auch gut, dass du es so komplex machst, weil das zeigt natürlich auch nochmal, warum die letzten Jahre genau darum kein Bewusstsein und auch wenig Wissen erzeugt worden ist. Und damit räumen wir jetzt ja auch erstmal, räumt ihr vor allem auch auf. Genau. Und trotzdem ist, glaube ich, nochmal wichtig, auf den Punkt zu bringen, du hast gerade zum ersten Mal auch die Strombörse angesprochen, diese Dynamik, die dann steht. Dann das komplette Umdenken, dass wir einen individualisierten Strompreis haben. Ich meine, gerade wenn man so überlegt, hast du mit 15 Jahre den gleichen Stromanbieter, zahlst pauschal 30, 40 Cent. So war es ja in der Vergangenheit. Und jetzt klingt das irgendwie erstmal großartig und ja, habt ihr mich. Aber wenn es so genial ist, warum sind die Leute blockiert? Warum machen dann nicht schon viel mehr noch aktiver mit bei dem Neuen, bei der New Energy?
Ich glaube, es gibt da zwei Themen. Das eine sind technische und bürokratische Hürden. Also Smart Meter braucht man ja, sonst können wir nicht flexibilisieren. Ne? Also der Smart Meter ist einfach die technische Ertüchtigung dafür, dass wir in Echtzeit abrechnen können. Also mehr oder weniger in 15-Minuten-Takt. Und nur wenn wir das haben, können wir auch die Flexibilität zugangbar machen. Das heißt, wer heute flexible Systeme hat, also Flexibilität eigentlich mit einem Batteriespeicher schon zu Hause stehen hat, der kann ohne Smart Meter die nicht vermarkten. Das heißt, wir brauchen Smart Meter. Wir brauchen aber auch eine Lastgangumstellung. Das heißt, neben dem Smart Meter muss der Verteilnetzbetreiber den Lastgang von dem sogenannten Standardlastgang, 40 Millionen deutsche Haushalte haben denselben Lastgang, weil wir keine Daten haben über diese Kunden. Mit dem Smart Meter haben wir die Daten, dann können wir umstellen. Das ist also bürokratisch-technisch. Wenn wir das gemacht haben, ist die Flexibilität da und dann kann man sie auch an den Markt bringen, weil man sie abrechnen kann. Das ist, glaube ich, die eine Hürde. Die zweite Hürde ist, dass das, was wir machen, immer noch viel zu komplex ist. Das heißt, dass Menschen auch sagen, verstehe ich nicht, will ich nicht, da gehe ich vielleicht ein Risiko ein, ne, Volatilität. Und da ist ein Thema ganz, ganz wichtig, dass wir es einfach machen. Das heißt, die Kundinnen und Kunden sehen ihren Strompreis in der App, bekommen aber von uns jetzt auch, also wir haben ja exzellente Werte, also 40% unserer Kundinnen und Kunden oder knapp 50 sogar, sind immer noch bei 0 Cent nach Abgaben und Investitionskosten in die Solaranlage. Und den Punkt, den ich machen wollte, ist, wir werden jetzt nochmal es für den Kunden noch einfacher machen. Also man sieht seinen Preis in der App. Der geht hoch, der geht runter. Der ist deutlich geringer, also in der Kombination aus Stromerzeugung, Stromverkauf und Stromeinkauf. Das ist ja das, die Einnahmequellen, die wir haben für den Kunden. Das ist schon mal so. Das können wir auch statistisch belegen. Aber was jetzt nochmal neu aufgelegt wird, ist unsere Preisgarantie. Wir haben bis jetzt nur den Strombezug aus dem Netz garantiert. Und wir werden jetzt diese Preisgarantie, da gibt es eine 15-Cent-Preisgarantie für Netzstrombezug. Und wir erweitern das jetzt einfach auf eine All-In-Betrachtung. Das heißt, wir reduzieren von 15 Cent auf 10 Cent und geben auf 10.000 Kilowattstunden, das ist ungefähr das 2,5-fache dessen, was ein Haus momentan braucht, einen Garantiebetrag. Heißt, dass Kundinnen und Kunden sagen können, hey, ich habe das irgendwie verstanden, aber ich fühle mich vielleicht noch ein bisschen unwohl und sie bekommen eine Garantie, um eben das einfacher zu machen. Ne? Und dann weiß ich ganz einfach, egal was da in dieser App drin steht und an manchen Tagen habe ich halt Einkommen, ja, aber ich werde niemals mehr zahlen als 10 Cent für 10.000 Kilowattstunden. Und das ist, glaube ich, etwas, woran wir weiterhin arbeiten werden, das noch einfacher zu machen und auch so, dass Kundinnen und Kunden einfach, wie sagt man so schön, einen No-Brainer haben und sagen, 40 Cent beim Energieversorger oder 10 Cent bei New Energy, dann mache ich halt das. Ja. Und ja. Die Werte sind ja tatsächlich sogar noch deutlich besser.
Ja. Da kommt dann ja doch auch immer wieder mal der Vorwurf, schön, aber ich habe eine Riesenanlage, die sich erst amortisieren muss und B, ihr seid halt auch einfach eine Marketingmaschine und schön, dass ihr jetzt wieder noch eine neue Preisgarantie habt. was steckt dahinter? Warum soll ich euch glauben? Und das ist nicht doch wieder ein Marketing-Gag? Und man sieht dich ja auch sehr aktiv irgendwie bei Social Media. Der kann's halt einfach. Klar kann er verkaufen. Wie können wir denen das noch einfacher machen und noch schmackhafter, vielleicht auch kombiniert mit, natürlich ist es ein Grundinvest, damit verstanden wird, es lohnt sich wirklich ab Tag 1.
Ich glaube, das ist in der Tat was ich auch in sozialen Medien oft lese, ne? Und dann, ich versuche dann auch zu antworten. Die Frage ist dann, ob jemand auch zuhört. Und der Inhalt ist eigentlich ganz einfach. Die Solaranlage ist in dem Preis inbegriffen. Das heißt, es ist nicht so, ich kaufe mir eine Solaranlage und dann habe ich halt null Stromkosten und dann muss ich die amortisieren, sondern in dem Preis, den ich gerade genannt habe, also zum Beispiel die 10 Cent Preisgarantie, inklusive Netzbezug und Eigenerzeugung, aber auch die 0 Cent, die wir ja kommunizieren für bestimmte Kunden, die einen hohen Flexibilitätswert haben, die also Systeme haben, die wir gut an der Strombörse optimieren können, da sind die Anschaffungskosten für die Solaranlage, also Elektroplanung, Installation, Hardware plus Gerüstbau und das ist alles mit dabei. Das heißt, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Also einfach inhaltlich, sorry, der Rest ist sofort Ersparnis. Ja? Also da sind die Investitionskosten für das System schon drin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, alles, was neu ist in Deutschland, auch gerade wenn es deutsche Innovatoren bringen, besonders kritisch beachtet wird. Ne? Also unser Marketingbudget ist ein Pups im Vergleich gegenüber Wettbewerbern, die wir im Markt haben. Es ist wirklich also ein geringes Marketingbudget. Wir wollen auch auf Produkt und Prozess gehen. Wir geben 35 Millionen Euro jährlich mittlerweile aus für die Heartbeat AI-Plattform. Das ist unser absolut größtes Einzelinvestment, was wir tätigen. Wir haben dort mehr Mitarbeitende mittlerweile als manche andere Mitarbeiter insgesamt haben. Insofern würde ich einmal sagen, wenn jemand sagt, wir machen gutes Marketing, freut mich das immer, weil wir machen das mit einem relativ schmalen Taler. Und das Zweite ist, ja, jede Veränderung ist im Kern immer eine Anmaßung. Und ich glaube, gerade in Deutschland kann ich das auch beurteilen. Ich habe für Tesla gearbeitet, da kamen die BMW-Manager zum Lachen in den Showroom wirklich. Also die haben sich verabredet, haben Bier getrunken, kamen rein und haben sich über das Auto lustig gemacht. Ja? Also haben gesagt, boah, das kann ja nie was werden.
Hast du deswegen Showrooms aufgemacht, damit sie wieder kommen zum Lachen?
Ja, also das tun sie ja auch. Ne? Also ich meine, es gibt ja namhafte CEOs, ne, von Firmen, von denen ich nicht so besonders viel halte, aber das, die brauchen wir gar nicht zu nennen, die eben genau das machen. Also die am Ende sagen, okay, I belittle them. Ne? Ich fange jetzt an, denen abzusprechen, dass sie überhaupt eine Ahnung haben. Das beunruhigt mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, aus meiner Sicht zeigt es, dass da auch welche Nerven zeigen, weil sie merken, dass erstens wir das Thema gut verstanden haben und auch gut positionieren und zweitens, weil sie auch merken, dass sie einfach wettbewerbstechnisch ein bisschen unter Druck geraten. Ne? Ich kenne das, wie gesagt, in allen Facetten. Als ich im Solarbereich angefangen habe, hat RWE gesagt, 2% Solarstrom ist das Max im Netz, sonst gehen die Netze kaputt. Ja, als wir bei Sonnen die erste Lithium-Batterie auf den Markt gebracht haben, haben alle gesagt, diese Batterien wird nie jemand brauchen. Das ist absoluter Nonsens und alles nur Marketing oder absoluter Quatsch, viel zu teuer, braucht keine Sau. Heute, Battery ist das Thema. Ne? Überall. Ja, so, insofern, glaube ich, muss man damit leben und muss auch sagen, dass man in Wirkung nicht kommt ohne eine Gegenreaktion. Also man kann nicht in den Markt gehen und sagen, ich maße mir an, Dinge besser zu machen oder wir maßen uns das an und dann erwarten das alle, insbesondere Wettbewerber, weil der Witz ist ja, die Kritik kommt am Ende von Old Solar und das ist auch okay, weil am Ende disruptieren wir nicht nur die Energieversorger und Big Oil, sondern eben auch Old Solar und insofern, glaube ich, werden wir da mehr von erleben und das ist gut so und ich freue mich auf die Kritik und ich freue mich auch auf die inhaltliche Diskussion.
Ja. Bisschen weiter an der Hängematte rütteln. Genau, du hast gerade als Schlagwort auch einfach den Kern Heartbeat AI genannt. Jetzt ist das ja schon auch mutig in einer German-Angstkultur, in einem Markt wie unserem, mit KI so rauszugehen. Und das vielleicht Nummer eins, warum diese Entscheidung, das auch so zu betiteln. Und die zweite, was macht da KI jetzt drin? Du hast vorhin auch von dieser Volatilität, von günstigster und sauberster Strom geredet, aber bring das nochmal zusammen.
Ja, auch da wird ja, also ich weiß nicht, ob irgendjemand, der zuhört, noch Blockchain erinnert. Ja, da gab es ja auch eine Riesenbewegung. Du auch aus deiner Karriere raus. Und alle haben gesagt, jetzt kommt die Blockchain und dann wird alles wird tokenisiert. Ja, so und das ist nicht passiert. Und da gab es ja auch so ein bisschen Blockchain-Washing, also ne, so wie es Greenwashing gibt. Und jetzt gibt es AI-Washing. Das heißt, es gibt ganz viele Unternehmen, die sich hinstellen und sagen, ja, also wir sind jetzt der erste Malerbetrieb mit AI. Ja, so. Und da kann ich auch verstehen, dass viele sagen, oh boah, ey, boah, 1,5 Grad, jetzt auch noch. Ja, genau, fair. Ne? Ich würde mal einmal kurz erklären, warum es gar nicht anders geht. Also, wenn wir den Smart Meter aufgebaut haben, ist der nächste Punkt für die Optimierung, dass jedes System, mit dem wir verbunden sind, also mit dem Heartbeat AI verbunden ist, dass wir das einzeln berechnen und forecasten. Das heißt, wir machen eine Prognose und die wird dann auch durchgegeben in den Stromhandel. Und wir forecasten nicht nur jeden Kunden einzeln. Ich meine, nochmal kurz daran erinnern, bis jetzt werden Kunden gar nicht geforecastet. Es gibt einen künstlichen Standardlastgang, sondern wir forecasten jedes einzelne System und dann aggregieren wir das auf dem Smart Meter Level auf den Kunden hoch. Und das ist ein rollierender Forecast. Was heißt das? Da wird in Echtzeit ständig optimiert Wetterdaten, weil das natürlich immer einen Impact darauf hat, wie viel Verbrauch habe ich denn in 6 Stunden? Wir müssen ja wissen, was machen wir mit der Batterie jetzt? Wird jetzt Netzstrom abgespeichert von der Strombörse? Wird jetzt Solarstrom erstmal abgespeichert? Wird der Solarstrom jetzt ins Auto geschickt? Wird das Auto zurückgehalten, weil wir in 7 Stunden ein Negativstrompreis-Event haben? Und all das muss umgesetzt werden in Fahrpläne für jedes System und muss dann prognostiziert werden, pro Kunde, pro System und auch umgesetzt werden. Und ich feiere KI oder auch Deep Learning, ja, weil das ist es am Ende, sehr, weil bis jetzt eins der Hauptprobleme war, erstens, es gab keine Daten. Wenn es Daten gibt, ist das Problem, wie kannst du technisch und auch kostentechnisch den besten Forecast bauen? Und das Problem ist, wenn du eine One-Size-Fits-All-Optimisierung baust, also nach dem Motto, gibt viele Anbieter, die sagen, stell dir doch mal den Strompreis selber ein, kannst du dann in der Software irgendwie quasi Obergrenzen festlegen, das wird nie die besten Ergebnisse liefern. Die besten Ergebnisse wird die Software haben, die alle relevanten Informationen, Verhaltensdaten, Wetterdaten, Preisdaten, auch noch auf verschiedenen Märkten, also nicht nur Intraday, Day Ahead, sondern auch zum Beispiel Frequency Containment Reserve, gleichzeitig erfasst. Und das ohne die Unterstützung von KI und auch von Basic KI, also wir müssen da jetzt nicht irgendwie ganz verrückt werden, zu machen, ist gar nicht möglich. Deswegen ist wieder ganz klar, Nu Energy und die Prognose und der individuelle Strompreis für alle nach Flexibilität ist mit KI günstiger und besser. Und deswegen machen wir das auch. Und trotzdem finde ich es auch okay, dass jemand sagt, okay, ihr seid jetzt 3 Jahre alt, ne, als Unternehmen und stellt euch dahin faselt was von AI. Ich kann da immer nur sagen, wer sich damit ernsthaft auseinandersetzen möchte, soll uns einfach in Berlin besuchen und dann geben wir auch Einblicke.
Heißt, da in Berlin kann ich mir das richtig angucken. Da sehe ich das, wie KI trainiert wird oder programmiert wird.
Naja, also wir können die Teststände zeigen, ne, oder wir können Menschen Teststände zeigen, wo wir Trainings machen. Aber ich glaube, was wir da besser rüberbringen können, ist auch mit unseren Entwicklerteams nochmal, was wir auch bauen. Ne? Das ist ja am Ende eine Architektur. Das heißt, wir auf der einen Seite haben wir mittlerweile 14 Hersteller, die Schnittstellenfähigkeit haben mit unserer AI und auch Firmware-Readiness. Das heißt, es geht darum, dass man nicht nur eine Schnittstelle hat, sondern tatsächlich diese Hersteller auch ihre Software für uns verändern. Wir haben ja Daten, die haben die Hersteller gar nicht. Also ein Wärmepumpenhersteller fokussiert eigentlich darauf, wenn die Temperatur runtergeht, soll die Wärmepumpe halt anlaufen. Die Art und Weise, wie wir Wärmepumpen steuern, wie wir Batterien steuern, verändert sich fundamental und wir haben die Datenpunkte dafür. Und das heißt, auf der einen Ebene, das sind am Ende 3 Elemente, die Basiselemente sind Kompatibilität mit vielen Herstellern, da haben wir 14 mittlerweile und knapp 50% Marktanteil. Das heißt, 50% aller Systeme in Deutschland wären vernetzbar mit unserer AI. Das ist die eine Ebene. Da gibt es unglaublich viel, was wir tun, auch international. Das heißt, da versuchen wir auch zusammenzuarbeiten mit Firmen, die schon aggregierte Schnittstellen haben, um möglichst zügig viele Anbindungen zu ermöglichen, in einer hohen Datenqualität. Das ist ganz entscheidend. Darüber liegt unsere Middleware. Die Middleware ist für uns Core, wie man so schön sagt auf Englisch. Das heißt, das ist ein Kernprodukt für uns, während die Aggregation, also die Signaldaten oder auch ein Home-Energy-Management-System nicht Core sein muss, ist die Middleware das, was alles verbindet. Das heißt, da wird ja verbunden die verbundenen Systeme mit dem Energiemarktmodulen. Das heißt, in Holland haben wir ein anderes Energiemarktmodul, damit wir zum Beispiel Balancing Power, aber auch dynamische Tarife anbieten können, als wir es in Deutschland haben. Und diese Middleware hat den Anspruch, das Operating System zu werden, was aber irgendwann alle nutzen können für alle dezentralen Assets. So, und da fangen wir natürlich erstmal klein an. Wir sind trotzdem schon eine der größten, wenn nicht die größte Plattform in dem Bereich. Und obendrauf sitzt die sogenannte Engine und die Engine optimiert diese Systeme. Und die zieht sich alle Informationen aus der Middleware. In die Middleware kommen die Wetterdaten, in die Middleware kommen die Preisdaten. In der Middleware ist aber auch die Verbindung in die Execution im Energiemarkt und die Verbindung in die Signale, in die Systeme, wie werden die gesteuert. Und das ist am Ende die Krönung auch der IP, also der Intellectual Property, weil dort oben natürlich am meisten Wert gestiftet wird. Ne? Und wir versuchen, die Engine auch so zu bauen, dass die international funktioniert. Und wir versuchen, sie so zu bauen, dass es keine Silo-Lösung ist. Es gibt Anwender am Markt, die machen nur Netzstabilisierung. Und es gibt Anwender am Markt, die machen nur Wallbox-Optimierung am Strommarkt. Diese Engine hat den Anspruch, alles gleichzeitig machen zu können, um für den Kunden zu entscheiden, ich gehe jetzt Intraday, ich gehe jetzt Day-Ahead, ich gehe mit der Asset in FCR, also in Frequenzstabilisierung, weil dann der Wert am höchsten ist. Mhm. Super komplex, aber jetzt habe ich einmal kurz auch, glaube ich, zumindest für die, die es echt interessiert, erklärt, warum AI wichtig ist und was ihr euch in Berlin erklären lassen könnt. Und natürlich gibt es da tolle Teststände, die auch toll aufbereitet sind und wo man die Ergebnisse sieht und die Teams auch erleben kann.
Und am Ende ist ja schon, wird einfach auch deutlich in der Erzählung, dass die Convenience beim Kunden landet. Vorhin ist gefallen bei dir auch, man stellt sich eben nicht einen Wecker, sondern automatisiert wird der beste Preismoment angegeben, auch wenn der nachts um 3.23 Uhr ist. Das bringt ja viel Convenience am Ende. Aber trotzdem, was hast du vielleicht auch noch im Kopf, um es noch zugänglicher zu machen? Vorhin wurde der Preis genannt, den man sieht, und auch eine Preisgarantie. Was wird noch kommen oder was hat die App auch noch, um das Ganze für einen Kunden noch verdaulicher zu machen, zu verstehen, was passiert?
Naja, am Ende ist der Anspruch, den wir haben, dass wir einmal den konventionellen Energieversorger ja gar nicht mehr brauchen, weil der hat ja früher Standardlastgänge abgerechnet und hat einfach am Energiemarkt eingekauft. Das machen wir jetzt direkt. Das heißt, am Ende ist mit dem System, was wir haben, da wird der Energieversorger, wie wir ihn heute kennen, der ist weg, weil die Kunden alle direkt am Strommarkt selber unterwegs sind. Das reduziert Kosten, bringt Transparenz rein. Die Preisgarantie bringt Absicherung. Also weil wir sagen, guck mal, wir haben die Daten, wir haben die Software, für die zahlen Kunden ja auch 9,90 Euro im Monat. Und da sagen wir, wir können einschätzen, was wir liefern können und deswegen geben wir eine Garantie. Der Rest in der Convenience ist sogar noch fundamentaler, weil die Systeme, die wir optimieren, die haben immer die gleichen Probleme. Wenn was kaputt geht, ist der Installateur nicht mehr dafür zuständig. Ja, also der Handwerker um die Ecke, der sagt, geh doch zum Hersteller. Der Hersteller sagt, naja, meine Garantie ist gar nicht mehr wirksam, weil wo sind denn die Daten? Preventive Maintenance, Remote Maintenance, also dass man wirklich aus der Ferne schon Früherkennung machen kann. All das geht über die App. Das heißt, Kundinnen und Kunden haben neben dem Energiemarktzugang auch alle Systeme dort mit den Identnummern, also dass man auch einen Warranty Claim, also einen Garantiefall, automatisch sehr einfach abwickeln kann, Service machen kann. Und wir sehen die Systeme natürlich auch und können Früherkennung machen und können unsere Kunden in Schutz nehmen und sagen, wenn zum Beispiel bei einem Hersteller was nicht funktioniert, wir können das dokumentieren, wir wickeln den Garantiefall ab und der Kunde macht einen Doppelklick auf dem Handy. Mhm. Und das ist, glaube ich, ungefähr so impactful wie Amazon Prime, wenn es um fast-moving Consumer Goods geht. Ne? Wirklich diese Easiness zu haben, diesen One-Stop-Shop zu haben, auch wenn es einfach darum geht, dass nochmal ein Elektriker kommen muss und irgendwas reparieren muss. Aber dieser Elektriker hat dann alle Daten, der hat alle Ansichten, alle Garantien sind in einer App gebündelt. Das ist, glaube ich, noch total unterrepräsentiert, auch in unserer Kommunikation, was das an Macht auch hat, den Kunden einfach noch mehr freizustellen von den Risiken dieser Systeme.
Ja, und auch nur dann wird's für alle zugänglich, wenn wir dahin kommen, für den Mainstream tauglich. Jetzt hast du schon beschrieben, es klingt riesig. Und vor allem könnte man manchmal auch fragen, ist das so die eierlegende Wollmilchsau? Verzetteln sie sich? Wenn du kritisch drauf schaust, und du hast ja auch große Ziele mit irgendwo 1,5 Millionen vernetzten Häusern auf der Heartbeat-Plattform bis 2030, bist du schon so weit? Oder siehst du, was sind deine Breaking Points, wo du sagst, da müssen wir, wenn du drüber reden möchtest, da müssen wir auch noch mehr ran, damit das noch größer skaliert und schneller vor allem?
Also erstmal muss man das schon vom Ende her denken, sonst wird es auf gar keinen Fall was. Also wir müssen ja auch eine gewisse Nutzeranzahl auf den Plattformen haben, damit das wirtschaftlich für alle funktioniert. Das heißt, wir müssen es groß denken, wir müssen es konsequent denken, weil ansonsten die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, abnimmt. So, werden wir immer alle Prognosen treffen können? Nein, selbstverständlich nicht. Sind wir auf einem guten Weg trotzdem? Absolut. Das ist so. Und ich glaube, was man auch verstehen muss, ist, dass das, was wir machen, logisch aufeinander aufbaut. Das heißt, die Betriebe, die Teil der Gruppe sind, die geben uns erstmal den Durchgriff, um in der Umsetzung, also Dachdecker, Heizungsbauer, Elektriker, unsere eigene Software einzuführen. Und das gibt uns die Möglichkeit, Kosten zu reduzieren, aber auch Qualität zu erhöhen und das, was ich gerade gesagt habe, über Customer Convenience überhaupt umzusetzen. Es gibt uns aber einen Kernpunkt, der noch wichtiger beinahe ist, nämlich wir können die Systeme der Kundinnen und Kunden so planen, dass sie nachher wie von Zauberhand optimal sind für die Optimierung. Das heißt, wir gucken nicht auf ein System, was zufälligerweise irgendjemand dahin gerotzt hat und gucken dann, oh, was können wir daraus machen, sondern wir sagen, wie können wir das System so bauen, Wärme, Mobilität, dass es nachher auch im Energiemarkt optimal von Software, von Übertragungszeiten, von Data Resolution optimal ist. Und das hätten wir nicht diese letzte Meile so im Griff, wie wir sie haben. Und wir wollen ja, ein bisschen wie Porsche oder Ferrari beim Verbrennungsmotor, auch wenn wir kein Verbrennungsmotor sein wollen, wir wollen eine Marke sein, die den Kunden versprechen darf, dass wir die beste Optimierung haben. Und das geht halt nur dann, wenn ich schon dort einsetze. Das heißt, wir nehmen Einfluss auf die Produkte, auf die Software-Ebene der Hardware-Produkte. Wir nehmen Einfluss auf, wie wird das Ganze mit dem IoT-Gateway im Haus installiert, der Smart Meter, die Verbindung, das wird alles gecheckt und so aufgebaut, dass wir tatsächlich nachher die optimalen Voraussetzungen für die Optimierung haben. Das war der erste Schritt der ersten anderthalb Jahre. Wir sind ja erst 3 Jahre alt. Und danach kam auch, das haben wir auch von Anfang an so kommuniziert, der Schritt zu sagen, jetzt können wir anfangen, auch mit diesen Systemen zu arbeiten, über Heartbeat und Heartbeat AI. Und insofern ist das auf der einen Seite ein De-Risking, weil desto mehr Unternehmen Teil der Gruppe werden. Wir haben ja vor, nicht nur in 7 Ländern, wo wir jetzt sind, auch in 3 Jahren 7 Länder, ist ja auch nicht einfach. Das heißt, um die Internationalisierung zu schaffen, auch nur für den ersten Schritt, also die Execution, die Installation, brauchen wir ja einen Software-Stack, der das Risiko rausnimmt. Das heißt, in anderen Worten, wenn eine Firma Teil der Gruppe wird oder wir einen Standort selbst eröffnen, wollen wir ja ein Backend haben und auch ein Frontend haben, was wir einfach einpluggen und das den Einkaufsvorteil heben, die Risiken minimieren, weil nur so können wir schnell wachsen. Das heißt, am Ende, von außen betrachtet, wird man sagen, größenwahnsinnig, ja, und vielleicht auch überheblich. Ich habe auch den Hang dazu, weil ich immer sage, du musst es formulieren, du musst dich trauen, das zu verbalisieren. Aber auf der anderen Seite, wenn man genauer reinguckt, dann wird man feststellen, das eine wird durch das andere immer besser. Das heißt, wir können natürlich mehr Firmen international auch zukaufen, wenn wir eine belastbare Software haben, die für alle anwendbar ist, die Qualität erzeugt und die Kosten runterbringt und auch die Kundenerfahrung besser macht. Wenn diese Software uns ermöglicht, dann die Optimierung besser schon vorzubereiten, weil wir schon auf den Baustellen die IoT-Gateways verteilen und die Smart Meter ausrollen, dann ist natürlich auch das nächste Versprechen wieder einfacher. Ich spreche immer, du kennst es ja, von dem Staircase to Heaven und der beginnt immer mit der ersten Stufe.
Die letzte Meile hast du kurz angerissen, das Handwerk. Und hier die Frage natürlich auch, wir kommen mit Innovation, mit Software rein in dieses Feld. Haben die da immer Bock drauf?
Nö, nein, natürlich nicht. Also wer hat immer Bock auf Veränderungen? Ne? Ich glaube, dass Unternehmen, die Teil der Gruppe werden, grundsätzlich schon so die 10% sind, die mehr Bock auf Veränderungen haben als der Rest. Ich glaube, das ist auch ein Problem der Branche. Die haben halt keinen, wir sind wieder bei der Hängematte. Ja. Und auch da kann man wieder sagen, die Kritiker würden jetzt einwenden, das braucht man alles gar nicht, weil wir haben doch super Handwerksbetriebe, die können das alle schon. Ich würde immer dagegen halten, 60% der Kosten sind nicht mehr Materialkosten, sondern Menschenkosten. Also alles, was nicht material-related ist. Das heißt, wenn wir den Preis für die Systeme runterbringen wollen, müssen wir in die Automatisierung der Planung, in die Automatisierung der Logistik und so weiter investieren. Sonst können wir Materialkosten ja, selbst wenn wir die nochmal halbieren, ist der Effekt halt lange nicht so groß wie auf der Labor-Seite. Das heißt, der Bereich ist sehr wichtig und eine Sache hat sich ja auch fundamental verändert. Wenn man heute Lösungen bauen möchte, also der One-Stop-Shop wollen ja auch viele. Also ich glaube, das ist ein richtiger Trend, den wir anführen, dem aber auch andere folgen oder bei dem auch andere schon vorher den Ansatz auch hatten, auch vor uns, dann muss ja alles gleichzeitig passieren können. Das heißt, die Wärmepumpe, die Solaranlage, die Batterie, der Smart Meter, der IoT-Gateway, all das muss gleichzeitig auch händisch installiert werden. Also nicht nur muss es geplant werden, sondern es muss auch geliefert werden, es muss in Betrieb genommen werden. Die Strombelieferung, die Aktivierung an der Strombörse, all das parallel, das hat noch nie einer gemacht in der Verbindung. Und da sind wir auch wieder gezwungen, Lösungen erstmalig zu bauen und merken aber auch, dass das uns das befähigt, zum Beispiel Wir haben nicht mehrere Firmen, wo dann eine Firma Wärmepumpe verkauft und die andere Firma eine Solaranlage, sondern wir haben immer alles in einem Prozess, weil die Systeme ja auch interagieren sollen. Und deswegen, egal ob es unsere Kundenberatung ist oder auch die Umsetzung, es ist immer ein Gesamtprozess. Und das gibt's im Handwerk so nicht, weil bis jetzt waren diese Bereiche ja getrennt. Ne? Mobilität an der Tankstelle und beim Hersteller fürs Auto, Wärme bei Weiland, Fiesmann, den Gasthermen, den Ölfirmen und Strom bei den großen Stromkonzernen. Wir setzen uns ja in den Mittelpunkt von all dem und ersetzen alle drei gleichzeitig. Dafür müssen wir die Prozesse fundamental neu definieren. Da sind wir wieder bei dem Thema Anmaßung. Wir sind eine Anmaßung. 1,5 Grad, der Name ist schon eine Anmaßung, weil alle sagen, es klappt doch eh nicht.
Wollte gerade fragen, benimmst du dich um? Die Frage kommt ja auch ständig.
Auf gar keinen Fall, ja. Weil es ja darum geht, auch jedem Kunden zu zeigen, dass wir selber unser 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Und ich kann doch meins erreichen. Und natürlich kann ich nicht Verantwortung für alle anderen übernehmen. Aber unsere Kundinnen und Kunden können ihr Ziel erreichen. Und ich glaube, darum geht es erstmal. Genau. Aber ich glaube, die Anmaßung, das ist was uns auch ausmacht. Und das mag polarisieren. Aber wir müssen ja auch ein bisschen anmaßend sein, weil ansonsten werden wir auch nichts bewegen.
Absolut. Und wie du schon gesagt hast, die Vision ist so groß, da muss es auch irgendwie ein bisschen rütteln und anmaßend sein.
Klar.
Jetzt haben wir so viele Themen ja auch mit angerissen, sind tief rein in bestimmte Themen wie Strombörse und so weiter. Wenn man heute zum ersten Mal davon gehört hat und du darfst jetzt nochmal so einen Hack oder eine Idee oder eine Quelle mitgeben, wo du sagst, liebe Zuhörer, geht da vielleicht nochmal ran oder mach das, bestell dir einen Smart Meter. Hättest du so ein, was möchte ich noch mitgeben als kleines Hack? Idee.
Ich würde sagen, ich würde keinen Hack geben im Sinne von einer Einzelmaßnahme. Also es gibt ganz viele tolle Themen, die man machen kann. Wärmepumpe, Solaranlage, auch nicht von uns, können auch andere sein, ist auch schon mal gut. Tolle Unternehmen, Tibber oder andere, die auch im dynamischen Strombereich viel machen. Ich glaube, dass das, was man am besten mitnehmen kann, ist zu sagen, sich nicht hinzugeben diesem Ohnmachtsgefühl. Ne? Also ich glaube, dieses Gefühl, so, das funktioniert sowieso nichts, sondern sich überraschen lassen, dass Energie sexy sein kann, spannend sein kann und auch ermächtigend sein kann. Weil es ist schon ganz cool, vor unserer App zu sitzen und zu sehen, eigentlich bin ich jetzt mein eigenes Kraftwerk. Ich verdiene Geld, ich mache Dinge richtig. Das heißt, ich glaube, ich würde eher den Impuls geben zu sagen, unabhängig von 1,5 Grad, aufstehen, informieren und einfach machen. Das steht auf unseren Armbändern im Unternehmen überall. Beginnen, ja, ins Tun kommen und raus aus der Sessel, Pupser, Lethargie, wo alles nichts funktioniert. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das braucht im Übrigen, glaube ich, auch das Land, das brauchen wir alle. Und deswegen wäre mein Lifehack zu sagen, einfach mal versuchen, einfach zu machen und nicht nur zu kritisieren.
Schön. Und definitiv hat man dir nicht angemerkt, dass du müde warst. Du hast alle aus dem Sessel getrieben. Das ist schon mal gut. Wenn du jetzt von dieser vollen Energie nochmal ein Level an Unbegrenztheit hättest und jetzt vielleicht on top auf 1,5 Grad, was würdest du tun? Was würdest du vielleicht als nächstes auch noch bewegen?
Den Gedanken gibt's bei mir gar nicht. Auch weil ich davon überzeugt bin, wir hatten über den Stairway to Heaven gesprochen. Wir sind dabei, die Potenz dessen, was wir tun, ja exponentiell zu erhöhen. Wir haben angefangen als ein Handwerk, was sich so ein bisschen digitalisiert, was wichtige Beiträge im Solar- und Wärmepumpenbereich leistet. Aber wir sind auf den Sprung dahin, eine Power Company, und ich sage wirklich Power sowohl für Ermächtigung, aber auch für Strom zu werden, die fossile, konventionelle Energieversorger und Old Solar at once ersetzen kann und auch skalierbar ist, die Kosten für alle reduziert und diesen, jetzt kommen wir zum guten Schlusswort auch, die Vision to live on wind and sunlight forever for free ein Stück realer zu machen und Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich persönlich muss sagen, ob das nachher 1,5 Grad ist oder andere, ist mir wurscht. Ich glaube, das ist der relevanteste Beitrag, den ich mit meinem Leben beruflich leisten kann, auch für meine Töchter, und ich habe da derbe Bock drauf. Und ich glaube, das größte Risiko für Plan A ist, wenn es einen Plan B gibt, und bei mir gibt es keinen Plan B, sondern wir werden, das hier muss geboren werden und es wird geboren werden, und ich glaube, das kann unglaublich viel Spaß noch machen, unglaublich viel Potenz noch erreichen, und insofern, nein, es gibt keine anderen Skalierungsfantasien oder Ideen, this is it.
Stark. Damit hast du definitiv elektrifiziert, aber vor allem auch Klartext geredet. Vielen Dank, Philipp.
Danke, dass ich dabei sein darf.